Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Carbon und Laktat mit der gleichen Besetzung wie schon in der vergangenen Woche mit mir, Simon Müller und
Marvin Weber. Moin.
Denn Frank ist zurzeit in London, noch genau. Bis einschließlich übermorgen. Ist am Freitag wieder da, deswegen sitzen wir wieder hier. Sind ja mittlerweile auch schon ein bisschen eingespielt.
Ja, das sollte mit uns beiden funktionieren, glaube ich.
Genau, wir haben gute Erfahrungen schon gemacht.
Ja,
und steigen dann gleich ins Renngeschehen vom Wochenende ein. Denn die Saison ist so langsam richtig in Gang. Nicht nur international, sondern auch in Europa.
Ja.
National haben wir ja letzte Woche schon über die ersten großen Rennen gesprochen, beziehungsweise du warst in Boschütten.
Richtig, da geht es ja schon zur Sache.
Ja, wir haben ausführlich drüber geredet. Vielleicht fangen wir an mit einem deutschen Fokus, allerdings im Ausland, nämlich in Vietnam.
Ja, ich würde sagen, das Wochenende ist so mit der deutschen Brille betrachtet. Hätte man sich das so im Vorfeld nicht besser ausmalen können, ne? Also
ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Also ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass Patrick gewinnen kann.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob ich im Vorfeld richtig damit gerechnet hätte.
Mhm.
Also das war schon ein Fingerzeig, fand ich. Also gerade jetzt immer, wenn man auch so denkt, lange Wettkampfpause, den Halbmarathon, den er gelaufen ist in Berlin, das kann man ja nicht wirklich als...
Nee, das war noch kein Saisonstart.
Genau, es war noch kein sportlicher Wettkampf. Es war für ihn einfach ein Test, vielleicht auch ein Trainingsrennen oder einfach nur eine Trainingseinheit.
Und so wie man gehört hat, ja auch so ein bisschen reinschnuppern in den neuen Schuh.
Ja, genau, der mit Adidas, neuen Sponsor, vielleicht mal so auf Betriebstemperatur bringen, genau. Über einen längeren Zeitraum mal, Stunde 10, Stunde 9.
Das müssen wir ihm lassen.
Genau, das müssen wir ihm lassen. Aber jetzt, ja, so der richtige Saisonstart hat ja vorher gesagt, er möchte ein bisschen was anderes machen, ist dafür eigentlich schon relativ weit weggeflogen und hat sich auch ungewohnte klimatische Bedingungen gesucht. Auch wenn man natürlich weiß, dass die ihm eigentlich sehr, sehr gut liegen aus den vergangenen Jahren.
Eiskanner,
ja. Ja, genau. Ist es eigentlich etwas, was er sonst im Frühjahr nicht so wirklich ausprobiert hat. Also das Texas-Rennen, was er gemacht hat, da war es, glaube ich, auch relativ warm. Aber so in Kombination mit der Luftfeuchtigkeit, wie es jetzt in Vietnam der Fall war, da hat man auch, wenn man die Bilder gesehen hat, danach sind reihenweise auch Leute umgekippt bei den Profis. Also nicht im Sinne von richtig kollabiert, sondern die lagen dann aber trotzdem erstmal da im Zelt und mussten ein bisschen betreut werden und dehydriert und so.
Ja.
Halt so der Klassiker.
Ja, alles, was man so um das Rennen mitbekommen hat, auch auf Social Media, war irgendwie von jedem, der da am Start war, irgendwie, es war heiß. Es war sehr, sehr heiß.
Und, letztendlich war es ja auch so, dass oft ist ja bei diesen Rennen auch Philippinen und Thailand, meistens sind ja da logischerweise die Laufzeiten auch langsamer als meinetwegen jetzt in Europa oder einfach in anderen Klimazonen.
Mhm.
Da darf man sich echt nicht von täuschen lassen. Also jetzt mit Patrick mit einer 1:15:55, glaube ich, schnellste Laufzeit gelaufen.
Ja.
Und damit um 1,5 Minuten, glaube ich, den zweiten ungefähr distanziert. Das war dann Tim van Berkel.
Ja.
Und da denkt man eigentlich so, ja klar, das ist schnell, aber jetzt nicht übermenschlich. Ja, da muss man aber vor Ort dann, glaube ich, gewesen sein und das mal gespürt haben mit der Hitze, um zu wissen oder nachvollziehen zu können, wie die Leistung einzuordnen ist. Da kann man halt nicht immer nur von blanken Zahlen das betrachten.
Ja.
Aber ich habe es ja jetzt gerade schon angesprochen, Sieg für Patrick Lange.
Genau, Asien-Pazifik-Meister darf er sich jetzt nennen.
Genau, hat sich ja auch gleich ein Rennen gesucht. Also manchmal ist es ja so, da fliegt man um die halbe Welt, um vielleicht für den Saison-Einstieg ein bisschen der Konkurrenz aus dem Weg zu gehen. Das war jetzt bei diesem Rennen überhaupt nicht der Fall.
Alles andere als das, ja.
Genau, es war eher sogar das Gegenteil, dass Patrick sich vielleicht früh in der Saison mal Gegnern stellen kann, die sonst, auf die er sonst nicht treffen würde, weil sie selten nach Europa kommen. Also Athleten, die dabei waren, Terenzo Bozzone, der eine Woche zuvor bei der ITU Langdistanz WM am Start war, in Pontevedra, Mauricio Mendes, Mexikaner, Tim van Berkel, schon angesprochen, Craig Alexander, Routinier, Tim Reed, der eine Woche vorher Zweiter Ironman Australia geworden ist.
Tim Don.
Tim Don auch dabei, genau. Ja. Also richtig klasse Startfeld, sich da direkt zu behaupten. Schnellste Laufzeit, Auftakt nach Mars, würde ich sagen.
Ja. Und ja, also ich glaube, der Rennverlauf war so ein bisschen, wenn man ihn hätte prophezeit, dann wäre wahrscheinlich ähnlich gelaufen. Also die sind aus dem Wasser nach 22 und einer halben Minute in einer relativ großen Gruppe gekommen und dann hat Tim Reed auf dem Rad alles nach vorne gegeben und hat sich da doch auch einen recht komfortablen 2,5 Minuten Vorsprung rausgefahren. Aber dann hat Patrick die Laufbeine angeschmissen und ist das Ding dann in Anführungsstrichen nach Hause gelaufen.
Ja, genau. Tim Reed hat auch dazu gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, eine Woche vorher Ironman Australia Zweiter geworden, richtig zufrieden gewesen, sich auch für Hawaii qualifiziert und hat selbst nach dem Rennen gesagt, er wollte unbedingt auf dem Rad was probieren, weil er wusste, eine Woche nach einer Langdistanz und nach einem Marathon in den Beinen sind bei dem Startfeld die Beine für eine Laufentscheidung nicht da. Und auch wenn er ein starker Läufer ist, gerade bei 70-3 Distanz, ist ja auch 2016 Ironman 70-3 Weltmeister geworden in der Heimat. Und wusste dann, darauf kann er sich nicht verlassen. Deswegen hat er sein Glück auf dem Rad probiert, hat es dann auch geschafft. Mhm. Und letztendlich muss man ja auch sagen, ist zwar nicht der Sieg geworden, aber immerhin der dritte Platz. Und er meinte auch, damit ist er mehr als zufrieden. Und es hat ihn sogar eher positiv überrascht.
Ja.
Ist am Ende noch 1:21 gelaufen. Ja, das hat dann dafür nicht gereicht. Das sind dann 5-6 Minuten zu Patrick gewesen und auch 3-4 zu Tim van Berkel, der dann ihn noch überholt hat.
Ja.
Das war schon dann ein mutiges Rennen auch von ihm.
Ja, genau. Bei den Frauen stand dann Holly Lawrence ganz oben. Das war, würde ich sagen, ja, eher weniger überraschend. Also wurde ein weiteres Mal jetzt ihrer Favoritenrolle gerecht. Und nach St. George das nächste Podium für sie. Also das ist echt bei ihr
geht ja, der nächste Sieg.
Der nächste Sieg, das nächste Podium. Bei ihr geht es auch schon wieder richtig los. Also das ist
unglaublich. Ja, so ein bisschen das internationale Gegenstück zu Laura Philipp.
Genau.
Überall, wo viele Rennen und überall, wo angetreten wird, wird grundsätzlich erstmal gewonnen. ist ja tatsächlich so. Das ging ja bei Holly Lawrence nach ihrer Verletzung 2018 schon los beim Ironman 70-3 in Bahrain.
Mhm.
Das war dann im Dezember. Ja. Dubai hat sie auch gewonnen. St. George hat sie gewonnen. Eine Woche später jetzt hat sie Vietnam gewonnen. Das ist schon wirklich eindrucksvoll. Ja. Also die untermalt mal wirklich, dass sie da auch schon vor, jetzt knapp 3 Jahren ihren 70-3 WM-Titel auch nicht zu Unrecht gewonnen hat. Und was man auch nicht vergessen darf bei ihr, sie ist erst 29. Also wenn dann das irgendwann...
Das sind noch einige Jahre davor, die dann...
Ja. Genau, ich erinnere mich, wir beide haben sie im vergangenen Oktober auf Hawaii gesehen.
Ja.
Da war sie eher so für Sponsorentermine da und um sich das Ganze anzugucken. Aber wer weiß warum. Also ich habe damals schon gemutmaßt...
Das
und
war zu dir, bei Laura Philipp ähnlich.
Genau, gesagt, also das könnte dann auch die nächste sein, die 2019, wenn sie dann wieder fit ist und sie ist fit und in Fahrt, vielleicht den Sprung wagt das erste Mal. Vielleicht nicht, um sich schon für dieses Jahr zu qualifizieren, aber vielleicht dieses Jahr, Ende des Jahres, schon für die nächste Saison.
Oder so,
ja. Also könnte ich mir gut vorstellen.
Ja.
Gut, in Schuss ist sie auf jeden Fall jetzt schon.
Mal gespannt, was da jetzt in der Saison noch kommt, auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Ja. Zweite, Sarah Crawley.
Ja.
Mit schnellster Laufzeit des Tages. Und dritte, Radgar Kahlefeld. Also eigentlich so das Podium, was man sich wahrscheinlich auch vorher ausgemalt hätte. Reihenfolge wäre vorher, glaube ich, nicht so ganz klar gewesen, wobei ich auch Holly Lawrence auf jeden Fall an 1 gesetzt hätte und davon ausgegangen wäre, dass die anderen beiden sich eher so um Silber duellieren.
Ja,
ist letztendlich jetzt auch so gekommen. Von daher keine großen Überraschungen. Ich frage mich jetzt eher, um nochmal auf die Männer zurückzukommen, was das Rennen so für Patrick Lange oder für Patrick Langes Selbstvertrauen bedeutet, auch gerade im Hinblick auf die nächsten Aufgaben und Rennen.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein erster guter Schub. Also
mit
dem Sieg in der Tasche kann man sich schon mal sehen lassen zu Beginn der Saison. Vor allen Dingen, wie du es eben schon mal gesagt hast, er ist nicht gegen Hinz und Kunz gestartet, sondern wirklich ja gegen namhafte Athleten und
er ist halt auch wieder, war wieder ein Beispiel dafür. Also Tim Reed hat es geschafft und ja auch probiert.
Ja.
Und oder geschafft wegzukommen, nicht geschafft, ihn am Ende komplett in der Gesamtwertung zu schlagen. Aber es war wieder ein Beispiel dafür, man muss ihn halt auf dem Rad loswerden, ne?
Ja.
Wenn man ihn in der Gesamtwertung schlagen will. Weil die Bilder, die man auch so gesehen hat und die Videos, da war es einfach wieder ein Fahren in einer großen Gruppe. Patrick war mittendrin, hat auf Angriffe reagiert, so wie alle anderen auch. Das war ja eine relativ große Gruppe.
Ja.
Keiner weggefahren, außer Tim Reed. Und da haben die anderen jetzt auch gesehen, auch auf der 70-3-Distanz. Auf eine Laufentscheidung will man es nicht unbedingt anlegen. Das heißt, die Leute sind auch jetzt schon wieder ein weiteres Mal gewarnt worden.
Ja, richtig. Ja. Ja, und dann, wir haben es ja eben gesagt, ein deutsches erfolgreiches Wochenende. Zweite, noch viel erfolgreichere Veranstaltung war in Frankreich. 6 Deutsche in den Top 10.
Ja.
In Payday, das kann sich mehr als sehen lassen, würde ich sagen. Und
Komm, wir sagen wir es. Wir haben jetzt vorher. Deutscher Payday in Payday. Oh Mann, diese Journalisten.
Der Wortwitz des Tages ist damit erledigt.
Haken hinter.
Genau. Nee, Andi Böcherer hat sich den Sieg wiedergeholt, nachdem er ja auch letzte Woche noch in Buschhütten unterwegs war und da auch gesagt hat, ja, das erste wirklich wichtige und für ihn auch formbestimmende Rennen ist jetzt oder war jetzt sozusagen am Wochenende in Frankreich und ja, hat sich da wieder die Krone aufgesetzt.
Ja, also hat auch bewiesen im Vergleich zum Vorjahr, dass er da unter allen Bedingungen gewinnen kann. Also ja. 2018 war es ja eine Regenschlacht, dieses Jahr war Sonne,
ja.
Hat der Sache keinen Abbruch getan. Ja, sehr, sehr dominantes Rennen, muss man wirklich sagen, auch wenn es am Ende ja nochmal ziemlich knapp wurde. Aber auf dem Rad, was er da veranstaltet hat, das war schon echt als einziger unter 2:10 gefahren, 2:09, 2:52 und damit auch einige andere starke Radfahrer ja doch relativ deutlich distanziert, unter anderem Andreas Dreiz und Markus Herbst, ja. Die beide sehr stark Rad fahren, so circa 3 Minuten waren das dann, glaube ich. Und das ist schon mal ein Wort. Also das muss man auch mal auf die Böcherer erstmal zulaufen. Mhm. Haben dann ja auch beide nicht geschafft. Wer aber dann von hinten ankam und sich noch den zweiten Platz eingeheimst hat, war Adam Bowden,
ja.
Der dieses Jahr auch schon den Ironman 70.3 in Dubai gewonnen hat. Durch eine Laufentscheidung, den man auch von der Kurzdistanz vielleicht noch kennt. Schon in einem guten Alter jetzt. Also die Kurzdistanzzeiten sind bei ihm jetzt auch schon rum. Aber der kommt ursprünglich halt vom Laufen. Ist dann zum Triathlon, lang Kurzdistanz gemacht und jetzt auf der Mitteldistanz beweist er halt echt, dass, wenn man den Speed erstmal hat, wenn dass man
seine Laufstärke auch da auf den Distanzen Wert hat, ja.
Genau, also der ist, wenn ich mich recht erinnere, schon 3000 Meter in einem relativ jungen Alter so in den 8,20ern gelaufen, also schon richtig schnelle Zeiten. Und der ist am Ende 1,8,41
ja.
gelaufen und das ist halt eine richtige Ansage. Klar, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich weiß es auch nicht. Jetzt können wir wieder diskutieren, ob es 20,7 Kilometer waren oder 20,9 oder 21,1. Aber auch einfach im Vergleich zur direkten Konkurrenz, also Andi Böcherer über 4 Minuten auf dem Halbmarathon abzunehmen.
Das ist schon eine Ansage.
Das ist auch echt schon ein Fund.
Ja.
Also zweiter Platz für ihn. Waren dann am Ende, wie viel waren es, 1:12 Rückstand nur,
ja, also
nachdem er irgendwie mit über 5 Minuten Rückstand gestartet
ist. Könnte man schon fast ausrechnen, wie viele Kilometer er noch hätte laufen müssen, um Böcherer einzuholen. Also ich glaube, da hätte nicht mehr so viel gefehlt.
3, 4, 5 Kilometer.
Ja, wenn die sich ein bisschen vermessen hätten, dann hätte er den Sieg gewonnen.
Oh, 25,5 Kilometer. Was war denn da heute los?
Herr Bowden, Sie haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, also, aber ich meine, am Ende zählt die Gesamtperformance. Die war bei Andi Böcherer auf jeden Fall wieder sehr eindrucksvoll und ich glaube, das macht ihm auch Mut.
Ja.
Auch diese Absicherung, die er sonst eigentlich nie hatte, was jetzt die Saisonplanung angeht, er ist für Hawaii schon qualifiziert, er hat da den Spielraum, er muss sich keinen Stress machen,
richtig,
er braucht kein Quali-Rennen und plant ja auch mit dem Rotstart in dem sehr starken Starterfeld.
Ja.
Und da kann man, glaube ich, auch gespannt sein, leistungstechnisch. Man kann ihm wirklich nur wünschen, dass er dieses Jahr auf Hawaii auch an den Start gehen kann, weil das war ja in den Vorjahren auch schon so, dass seine Frankfurt-Rennen immer leistungstechnisch sehr, sehr stark waren und das am Ende schade war, dass so ein guter Deutscher auch für das deutsche Resultat, was der Sache am Ende keinen Abbruch getan hat, vom Gesamtresultat, aber ist natürlich trotzdem immer schade gewesen. Von daher drücken wir die Daumen, dass er die Form jetzt auch gesundheitlich gut durchs Jahr kriegt.
Ja, ja, nochmal die Resultate abzurunden. Andi Dreiz dann auf 3 mit 3,56, 37 und dann Markus Herbst mit Platz 4. Ich glaube, damit ist er, ich würde sagen, er könnte damit zufrieden sein. Er hat ja nach seinem Rennen in Peru gesagt, bloß keine 5. Plätze mehr, ich kann sie nicht mehr sehen.
Genau, aus solchen 2018 dreimal Fünfter geworden,
ja.
Mindestens zweimal.
Ja. Und jetzt Platz 4, also Steigerung, genau. Tendenz geht nach oben.
Ja.
Ich würde sagen, damit kann man zufrieden sein.
Ja, ist er, glaube ich, auch. Auch Andi Dreiz hat sich nach dem Rennen auf seinen Social-Media-Kanälen in die Richtung geäußert, dass er ein paar Probleme hatte und dass er froh ist, dass er sich im Wettkampf dann durchgebissen hat und auch wieder gefangen hat zwischendurch und dass es dann auch noch mit dem Podium geklappt hat. Ja. War auch mit seinem Rennen sehr zufrieden, hat ja in Marbella auch schon abgeliefert.
Genau.
Und ja, der ist also auch auf einem guten Weg.
Ja.
Genau, wir haben es am Anfang schon gesagt, 6 Deutsche unter den ersten...
Fehlen noch 3.
10, genau, fehlen noch 3. Markus Tomischke, David Breuer und Dominik Sovia. Plätze 7, 8 und 9. Also insgesamt wirklich ein sehr, sehr gutes deutsches Ergebnis.
Ja.
Dominik Sovia mit der zweitschnellsten Laufzeit des Tages ist 1,9 gelaufen. Also das war auch eine richtige Ansage.
Ja.
Ja, also das war aus deutscher Sicht auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Rennen.
Ja, ja, und bei den Frauen aus britischer Sicht ein ganz, ganz starkes Rennen, wenn man so sagen kann. Emma Pallant auch, ähnlich wie in Vietnam, Holly Lawrence, glaube ich, ein vorhersehbarer Favoritinnensieg. Und Platz 2 und 3 gingen dann auch noch an Großbritannien mit Nikki Bartlett und India Lee, die auf 2 und 3 gelandet sind.
Ja, ja. Also Emma Pallant als ehemalige Läuferin auch wieder unglaublich starke Laufzeit, 1:16:59. Ja. Das ist schon wirklich sehr, sehr schnell. Aber deswegen hat sie ja auch schon mal Silber bei der 73 WM geholt durch die starke Laufleistung damals. Das war in Chattanooga, dass sie Laura Philipp noch überholt hat beim Laufen. Und ja, also das, was sie auf der Mitteldistanz schon etliche Male gezeigt hat, konnte sie ja bisher noch nicht so auf die Langdistanz bringen.
Ja.
Von daher bleibt mal abzuwarten, wie sie das dieses Jahr hinbekommt. Ob da jetzt nach einem Jahr Anlauf sie jetzt auch in der Lage ist, das Potenzial auf die Doppeldistanz zu packen.
Ja, und wollen wir nicht verschweigen, Anne Reischmann auf Platz 4.
Genau,
ja. Mit einer Gesamtzeit von 4:34:19. Auch ein gutes Ergebnis.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und die für mich auch, oder auch für dich, glaube ich, auch größte Überraschung des Wochenendes hat sich dann eher wieder Fernost abgespielt in Chengdu mit einem deutschen Sieg von Laura Lindemann.
Ja, was heißt größte Überraschung? Ich hätte es vorher, ich hätte mich nicht darauf festgelegt, sagen wir es mal so, ich hätte es aber durchaus für möglich gehalten.
Ja, okay.
Also das war jetzt auch der erste Weltcup-Sieg in ihrer Karriere.
Ja. Meinst du, es wurde mal Zeit jetzt?
Ja, ja. Also sie ist jetzt 2018 Zweite hier beim Heimrennen in Hamburg geworden, in der WTS. Wenn man in der WTS Zweite wird und das Starterfeld war jetzt auch nicht so, dass man sagt irgendwie, ach, alle haben an diesem Wochenende Urlaub gemacht. Hamburg ist, glaube ich, auch so ein angesehenes Rennen, dass möglichst viele dabei sein wollen. Das hört man ja immer wieder. Und wer sich da so behaupten kann, der hat auf jeden Fall auch immer das Potenzial, es sei denn jetzt mit Verletzungen und Ausfällen und so, ein Weltcuprennen zu gewinnen.
Mhm.
Und das Besondere jetzt bei dem Rennen in China war ja, dass es in 2 Tagen stattgefunden hat.
Ja.
Also es gab am Samstag eine klassische Sprintdistanz, bei der sich erst qualifiziert werden musste über Halbfinals. Das waren bei den Frauen 2 Halbfinals, bei den Männern waren es sogar 3. Und dann gab es ein A-Finale, also das ganz normale Finale, und alle anderen, die es nicht geschafft haben, gab es auch nochmal ein B-Finale, also die haben was für ihre Flugkosten bekommen aus aller Welt, durften dann alle 2 Mal antreten. Aber sich dann so zu behaupten an 2 Tagen, also einmal am Samstag war es dann die klassische Sprintdistanz, einen Tag später im Finale war es dann abgewandeltes Format, 500 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren, 2,5 Kilometer Laufen.
Mhm.
Laura Lindemann hat mit, ich glaube, was waren es letztendlich, 31:18, also 16 Sekunden Vorsprung hatte sie. Das ist jetzt bei den Distanzen schon recht ordentlich. Also jeder weiß, glaube ich, wie das so aussieht, wenn über eine klassische Sprintdistanz am Ende die Athleten ins Ziel kommen.
Ja.
Dann ist das im Sekundentakt und ganz oft auch noch knapper.
Jetzt hier schon auf die noch kürzere Distanz, 16 Sekunden.
Genau, also das war wirklich eine grandiose Laufleistung auch von ihr. 8:11 über die 2,5 Kilometer und dann für Kurzdistanzverhältnisse, gerade wenn man nur von 2,5 Kilometern spricht, deutlich schneller als ihre Konkurrentin.
Ja,
von daher,
muss sagen, mit Vorbelastung in den Beinen, das macht ja auch nochmal viel aus, wenn du den Tag vorher schon mal abliefern musstest und dann
schnell regenerieren, einen Tag später wieder, und da wird ja nochmal ein anderer Tempobereich dann gefordert, wenn das Rennen kürzer ist, da kannst du ja nochmal ein bisschen mehr auf die Tube drücken.
Ja.
Und ja, von daher sehr, sehr erfreulich. Also nachdem jetzt das Wochenende davor Justus Nieschlag und Lasse Lewis in Madrid mit dem Herzschlagfinale auf der Linie noch um den Sieg gekämpft haben, jetzt auch gleich der nächste Weltcup-Erfolg für Laura Lindemann. Das ist, glaube ich, echt, es geht gerade in die richtige Richtung.
Macht Hoffnung auf jeden Fall.
Und,
mit Blick ins nächste Jahr.
Genau, ja. auch jetzt schon, wir sprechen später drüber mit Blick aufs Wochenende.
Ja, genau.
Da geht es nämlich für Laura Lindemann auch zur Sache beim WTS-Rennen. Diesmal also erste Liga, sie hat sich jetzt hochgearbeitet. Hat jetzt quasi, wenn man das so bewerten kann, so Europa League und dann Champions oder Europa League. Europa Cup, Weltcup und WTS, wenn man das mal so ansiedelt als dritte, zweite, erste Liga, hat sie ja jetzt in Portugal Europa Cup-Rennen gewonnen, jetzt das Weltcup-Rennen. Es wäre eigentlich nur schlüssig, wenn sie jetzt einen WTS-Sieg nach Hause holt zum ersten Mal.
Los, Laura, gib alles.
Genau, so viel dazu. Genau, also sehr, sehr erfreulich, auch da das deutsche Ergebnis. Bianca Bogen wollen wir nicht unterschlagen, die ist auch gestartet bei den Frauen, die hat es leider nicht ins Finale geschafft, hat dann im B-Finale den 6. Platz belegt und Männer waren natürlich auch am Start. Da war Valentin Werns, der ja auch schon richtig gute Resultate gezeigt hat in dieser Saison mit von der Partie. Der hat am Samstag sogar sein Halbfinale gewonnen, ist dann mit der Startnummer 1 am Sonntag ins Rennen gegangen, hat dann nach eigener Aussage das ein bisschen mit dem Schwimmen versiebt und ist dann auf Gesamtplatz 10 gelandet, mit der drittschnellsten Laufzeit des Tages, glaube ich. Also konnte da auch insgesamt was Positives draus mitnehmen, klang nicht ganz enttäuscht.
Ja, und ich meine, die Siege oder die ersten drei können sich auch sehen lassen, also da muss man sich ja nicht verstecken.
Genau, Matt Hauser, noch sehr, sehr jung, 99er Jahrgang sogar.
Ben Canute auf 2.
Genau, Ben Canute auf 2 mit Alexis Lepage aus Kanada. Ein sehr, sehr enger Zielsprint, war so ein bisschen wie gerade angesprochen Justus Nieschlag und Lasse Lewis, also wirklich erst auf einen Zentimeter entschieden. Gerade auch Matt Hauser, der ist dieses Jahr, der war auch hatte lange mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, der ist aber dieses Frühjahr bei einem Testwettkampf mit der Trainingsgruppe über 3000 Meter, glaube ich, 8,19 oder 8,21 gelaufen oder so.
Mhm.
Sowas um den Dreh. Also da war auch gerade die Laufform schon vor einigen Monaten wieder richtig da. Und ja, das ist keine Schande, da gegen so jemanden zu verlieren. Von daher ist ja auch immer Erfahrung, die man daraus mitnimmt, gerade wenn man gegen solche Startfelder antritt und dann gerade auch mit Doppelbelastung für die richtig großen Rennen kann man dann da auch sicherlich von profitieren, dass man da die Rennerfahrung gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall.
Und von daher auch, sicherlich war Platz 10 nicht das, was Valentin Werns sich vorgenommen hat und ich gehe auch davon aus, er hat schon gezeigt, dass es auch noch weiter nach oben geht. Aber gut, man stellt nicht in jedem Rennen neue Rekorde auf. Von daher.
Auch für ihn. Bleibt noch Energie fürs nächste Wochenende.
Ja, richtig.
Ja.
Johannes Vogel auch gestartet, hat es auch nicht ins Finale geschafft, leider ist im B-Finale noch angetreten, hat den Platz 8 belegt. So viel auch von der Kurzdistanz. Also aus deutscher Brille, so weit, so gut, würde ich sagen.
Ja, richtig. Kann so weitergehen, bitte.
Ja. Genau, dann war, wo wir gerade schon dabei sind, am Wochenende auch noch ein Rennen, was ohne Profi-Starterfeld ausgetragen wurde, zum zweiten Mal dieses Jahr.
Ja.
Der Ironman 73 Mallorca.
Richtig.
Auch diesmal da.
Mit besserem Wetter.
Ja, genau. Das war ja immer so ein Wechselbad der Gefühle und des Wettergottes. Aber was man da so an Bildern gesehen hat, wir haben auch eine
Bildergalerie
auf trimark.de, wer sich da nochmal Impressionen angucken möchte, das können wir dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das sah wirklich wieder sehr, sehr schön aus. Wir hatten noch einige Kommentare dazu von Athleten, die gestartet sind, die gesagt haben, es war echt wieder ein toller Wettkampf.
Waren sehr zufrieden,
gut organisiert, schönes Wetter, super Kulisse. Einer meinte, Radstrecke war ein bisschen voll. Aber ja, gut, es ist halt auch nochmal, ich habe es letzte Woche auch so angekündigt, der größte oder der teilnehmerstärkste Ironman 73 auf der Welt mit 3500 Athleten. Aber mit dem Anstieg, den man dann hat, Kloster Jug, entzerrt sich das vielleicht auch so ein bisschen.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Rennen, was sich echt etabliert hat, wo viele auf ihre Kosten kommen und wo auch etliche Profiathleten gesagt haben, als dann klar war, da wird es kein Profi-Starterfeld mehr geben.
Ja.
Sehr enttäuscht waren, allen voran natürlich Andi Dreiz, der dreimal da gewonnen hat. Aber ja, da wurde mit Marbella ja jetzt auch ein Alternativwettkampf geschaffen, der jetzt zweimal auch gezeigt hat, dass er für viele attraktiv ist.
Ja, du hast ja mal die Vermutung aufgestellt, vielleicht tauscht man das ja auch irgendwann mal. Also, dass man dann von Marbella eventuell wieder für ein Jahr zurück nach Mallorca wechselt, auch mit dem Profizirkus, und sich dann in den Folgejahren wieder so ein bisschen abwechselt. Also
genau, also vielleicht war es auch einfach nur so, um jetzt die neue Veranstaltung so ein bisschen schmackhaft zu machen, ja, und darauf hinzuweisen. Und ja, dass so Profi-Startfelder wechseln, kennt man ja auch beispielsweise vom Ironman Sweden und Ironman Kopenhagen, ja, dass da mal ein Jahr die, oder dass es dann nur ein Profi-Starterfeld bei den Frauen gibt, einmal nur bei den Männern, und das Jahr drauf ist es umgekehrt bei den Veranstaltungen, dass ja, dann bei der anderen Veranstaltung nur die Männer starten, bei der anderen nur die Frauen. Also ist schon denkbar, dass es sowas vielleicht mal gibt. Mhm. Ja, würden sich sicherlich viele darüber freuen, da nochmal starten zu können, auch von den Profis.
Ja. Ja. Ja, das Thema Challenge Rot hast du ja eben schon mal ganz kurz angeschnitten. Das haben wir quasi heute zweimal auf der Liste. Das eine ist quasi brandaktuell bei uns eben noch in den Ticker reingekommen. ist bei uns per Mail eingetrudelt, dass es einen weiteren prominenten Starter gibt auf der Liste, die sich ja ohnehin schon extrem gut liest. Und zwar Ben Hoffman wird auch in diesem Jahr in Rot an den Start gehen.
Ja, jetzt kurzfristig wahrscheinlich noch mit aufgenommen, nachdem klar war, dass es mit der Quali geklappt hat, ja, beim Ironman Südafrika, dass sich ja seinen Titel bei der Kontinentalmeisterschaft zurückgeholt.
Ja.
Und ich glaube, das war so ein klassischer Fall davon, der wollte sich vorher sicherlich nicht festlegen, weil wenn er daran gescheitert wäre,
muss er ja noch irgendwo anders hin.
Genau, hätte er noch einen anderen Ironman gewinnen, beziehungsweise zweiter Platz, dritter Platz, je nachdem, was ja, für ein Rennen das dann ist, belegen müssen, um ja, überhaupt qualifiziert zu sein. Jetzt, wo klar war, Quali ist im Sack, in Südafrika gewonnen, hat er dann gesagt, okay, damit mir im Sommer nicht langweilig wird, suche ich nochmal die maximale Herausforderung, weil ja, da muss man ja ganz klar sagen, also Stand jetzt ist Rot im Sommer die mit Abstand am besten besetzte Langdistanz in der breiten Masse.
Ja, und also wir haben ja in der Redaktion im Frühjahr schon sehr mit Weitsicht schon geplant, wer wo wie hingeht, und da gab es auch, glaube ich, ab und zu mal so, ja, der eine fährt nach Frankfurt, freut sich sehr, der andere fährt nach Rot. Ich fahre dieses Jahr nach Rot und muss sagen, ich freue mich immer mehr. Also
und ich mache nichts davon und bin in Hamburg bei der Kurzdistanz und ich freue mich auch sehr.
Ja, genau. Du kannst das Ganze aus der Ferne betrachten.
Nee, genau, aber das ist, natürlich haben wir jetzt, wenn wir das sagen, Frankfurt im Hinterkopf, logischerweise,
ja, mit Sebastian Kienle. Und Namen,
genau,
das wird auch ja, mit diesen drei großen Namen, glaube ich, wieder fantastisches Rennen werden und ein super Fight. Um, wie es Jan Frodeno übrigens auch in unserem nächsten Interview in der 100, Triathlon 170 sagen wird, es geht um die innerdeutsche Ehre. Und schon allein das wird für einen fantastischen Wettkampf sorgen, glaube ich.
Ja, genau. Aber deswegen meinte ich auch gerade bewusst in der breiten Masse. Also genau, wenn man jetzt die erste Entry-List ist draußen, also ja, noch keine finale Startliste, da werden noch Leute dazukommen, da werden noch Leute wieder runterfallen. Jetzt stehen unter anderem noch Franz Löschke auf der Liste und Michael Rehlert.
Ja.
Boris Stein auch noch, aber von dem weiß man ja gerade, dass der immer noch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Da ja, glaube ich eher nicht, dass er rechtzeitig fit wird. Aber ja gut, wenn man die beiden noch dazu zählt, das sind vor allem dann noch zwei Deutsche, das ist dann also wirklich in der deutschen Ehre, nochmal ja, mit fünf Top-Athleten. Ja, aber dazu muss man dann halt auch sagen, jetzt weiß man noch nicht, wer von den internationalen Leuten dazukommt. Auf der anderen Seite, so viele bleiben gar nicht übrig, richtig, weil die anderen treffen sich alle zusammen in Rot.
Also sechs der Top Ten auf Hawaii letztes Jahr starten halt in Rot, da bleibt aus dem ersten großen Topfeld bleibt da gar nicht mehr so viel übrig.
Also, ja, genau.
Ja. Und genau, ich habe es ja gesagt, du kannst es aus der Ferne beobachten. Also du könntest rein theoretisch, während du in Hamburg das Renngeschehen beobachtest, gleichzeitig auf dem Handy den Livestream gucken. Ja,
ich stehe mit Smartphone in der Wechselzone,
denn
wenn ich vorbeikomme.
Erstmals eine Übertragung aus Rot, worüber sich, glaube ich, auch vor allen Dingen der Veranstalter selbst sehr, sehr gefreut und geehrt fühlt. Ja.
Live im Fernsehen.
Live im Fernsehen.
Genau, nicht nur Livestream.
Genau, sondern ja, live im Bayerischen Rundfunk. Ab 6.15 Uhr wird das Ganze da übertragen mit einer Stunde Unterbrechung zur Mittagszeit. Aber so das Wichtigste wird man auf jeden Fall voll und in schöner Breite mitbekommen. Also vom Schwimmstart bis zum Zieleinlauf und
genau,
schöne Sache. Also
genau, auf jeden Fall.
Sie haben es verdient, würde ich sagen.
Gerade jetzt auch bei dem sportlichen Interesse, was nun mal bei dem Startfeld drumherum stattfinden wird.
Ja.
Was man dazu noch sagen muss, ist mir gerade noch eingefallen, es ist ähnlich so, wie es in den vergangenen Jahren auch immer in Frankfurt gelaufen ist, nur dann halt auf anderen Sendern.
Ja.
Aber es wird auch einen Livestream geben, also nicht nur im Fernsehen, sondern auch online zu verfolgen.
Ja.
Und Challenge Rot selbst bietet auch nochmal einen Livestream an. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie in den Vorjahren, dass man da wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, wenn sie es wieder so aufziehen, weniger vom Renngeschehen an sich mitbekommt, sondern auch viel mit Gesprächspartnern, die eingeladen werden, Athleten, die da schon gestartet sind, schon gewonnen haben, Experten. Ja, aber so ist für alle was mit dabei. Ist eine bunte Mischung und für den Sport kann das ja nur unglaublich gut sein, dass jetzt noch so eine Großveranstaltung auch den Weg ins Fernsehen gefunden hat.
Auf jeden Fall. Gerade mit den Bildern, die man sonst aus Rot kennt, aus dem Stadion, Finishline-Party und Co. Also da bin ich selbst einerseits sehr gespannt drauf, wie das Ganze live vor Ort sein wird, aber ich glaube auch selbst im Fernsehen wird das für Gänsehaut-Momente sorgen.
Du warst noch nie in Rot, oder?
Nee, genau.
Ja,
ist auch mein Debüt dieses Jahr.
Da kannst du dich drauf freuen. Ich war jetzt zur Berichterstattung zweimal da und das ist wirklich, hat auch echt einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Das glaube ich.
Allein schon nur die Atmosphäre, die da herrscht an der Strecke, an den Hotspots. Ja gut, einmal als ich da war, hat Jan Frodeno die Weltbestzeit gebrochen. Das war natürlich
nochmal extra.
Genau, das war natürlich nochmal was ganz Besonderes, auch im Vorfeld die Stimmung und dann auch das ganze Wochenende über und das Verfolgen des Rennens war natürlich dann auch sehr einseitig. Aber war natürlich schon was Besonderes, weil es ja bis heute auch ein Stück weit Triathlon-Geschichte immer noch ist und vielleicht auch noch ein paar Jährchen bleiben wird.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Dann haben wir Rot abgehakt.
Genau.
Mit unserer Doppelmeldung. Ja, etwas, was von außen an uns herangetragen wurde. Und so ein bisschen haben wir das dann ja auch jetzt als Frage der Woche rausgesucht.
Genau.
Weil wir mehr oder weniger gefragt wurden, was wir davon halten. Es geht um eine Versteigerung des Startplatzes oder eines Startplatzes vom Ironman Hawaii bei eBay.
Genau, da hat uns, ich schaue mal gerade nochmal auf meinen Zettel, haben wir den Namen notiert? Nee, haben wir jetzt nicht dabei. Aber auf jeden Fall haben wir die Mail bekommen und bei erstem Blick auf die deutsche eBay-Seite habe ich da oder haben wir dazu irgendwie nichts gefunden. Wenn man dann aber über die Ironman Foundation-Seite selbst geht, dann findet man relativ schnell auf die internationale eBay-Seite und dann auch zu der Auktion. Und da gibt es, wie wir nachher herausgefunden haben, anscheinend nicht nur einen Startplatz, sondern es gab sogar letztendlich fünf Plätze.
In diesem Jahr,
genau.
Es wurde auch schon häufiger gemacht, nur jetzt war es halt wieder aktuell und
genau.
Die Frage kam von außen. Das war Grund für uns, sich das nochmal genau anzugucken.
Ja.
Wir haben so ein paar Sachen festgestellt, nämlich am 11. Mai ist diese Auktion zu Ende gegangen.
Genau, damit und war der fünfte Slot weg.
Ja. Genau, ja. Es gibt also keine Chancen mehr für alle, denen wir das gerade ein bisschen schmackhaft gemacht haben und die noch
schnell das Taschengeld
ein paar Geldscheine unterm Kopfkissen gebunkert haben. Wir müssen noch ein Jahr warten.
Ja, genau. Und der letzte Platz ist für immerhin 37.350 US-Dollar weggegangen. Gab 61 Gebote auf diesen Slot und 10.000 Euro, bei 10.000 Dollar ging es los. Also,
genau.
Ja.
Ja, dazu muss man sagen, da muss man eigentlich mindestens noch 600, 700 Dollar raufrechnen. Wobei, 73 wird ja auch reichen. Genau, denn die Voraussetzung, dass man den Slot annehmen darf in dem Jahr, der Slot ist auch nur verbindlich immer für das Jahr, in dem die Auktion stattfindet.
Richtig, genau.
Der muss bis zum 20. August einen Ironman 73 oder einen Ironman gefinisht haben.
Immerhin. Also
immerhin.
Es kann nicht jeder, der sich irgendwie denkt, so einmal Ironman Hawaii. Da will ich mal hin. Finde ich, das mit diesem zumindest kleinen Ausschlusskriterium finde ich das Ganze so doch vertretbar. Also ich glaube, man kann verschiedener Meinung sein bei dem Thema. Also ich vertrete eigentlich die Meinung, fünf Startplätze für diesen guten Zweck. Und wenn man es hochrechnet, ich glaube, da sind auch teilweise Plätze für mehr als 50.000 US-Dollar weggegangen. Wenn da irgendwie 200.000, 300.000 Dollar zusammenkommen für einen guten Zweck, finde ich, kann man das vertreten, dass da auch fünf Athleten an den Start gehen, die sich eben nicht über diese Qualifikation für Hawaii das Ticket geholt haben.
Ja.
Ich glaube, andere sehen das
ohne Frage, da gibt's immer geteilte Meinungen, gerade vielleicht von Leuten, die jahrelang an der Quali knapp gescheitert sind, ja, und das halt nicht einfach, die halt
über dafür hart kämpfen
müssen. Genau, arbeiten jeden Tag, ja, und die ganzen Strapazen trotz Beruf und Familie auf sich nehmen und die nicht mal eben so 30.000 bis 50.000 Dollar übrig haben, um, ja, sich das zu erkaufen. Ja. Die natürlich sagen, hey Leute, das ist mein Lebenstraum und den werde ich vielleicht nicht erfüllen können, obwohl ich so hart dafür geschuftet habe jahrelang. Die fühlen sich da sicherlich ein bisschen ungerecht behandelt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es hat ein bisschen was von Robin Hood, dass Leute, die für den Sport brennen, sonst würden sie nicht so viel Geld ausgeben, richtig, und das Geld halt, genau, übrig haben, ja, es in die Hand nehmen, um es wiederum in den Sport zu, genau, den, ja, Sport zurückzugeben für einen guten Zweck, dass damit was angefangen wird. Also das macht ja Ironman nun nicht, damit sie die Startplätze für noch mehr Geld verkaufen können, sondern, richtig, das ist ja für die Ironman Foundation, ja, die auch immer Projekte damit unterstützt und nicht sich das einfach so in die eigene Tasche steckt. Ja. Von daher, ja, kommt es von den Leuten, die im Sport wahrscheinlich eh diejenigen sind, die auf den 10.000 bis 15.000 Euro oder Dollar Fahrrädern durch die Gegend fahren und sich, ja, das einfach leisten können, ja, die dem Sport auf der anderen Seite auch was Gutes tun. Natürlich auch sich selbst, indem sie sich einen Traum erfüllen, klar, können, und in dem Fall muss man ja auch ganz klar sagen, erkaufen, ja, und nicht durch sportliche Leistung bestätigen, aber der Sport an sich profitiert ja auch davon, weil wir wissen ja, wenn das Geld in den Sport wieder fließt, dann wird damit auch was gemacht und es werden ja auch Projekte unterstützt, die innerhalb des Sports stattfinden, ja, und das ist wiederum förderlich für die gesamte Triathlon-Branche, wenn man denn so will, ja, und deswegen, also ich bin auch der Meinung, man kann da absolut geteilter Meinung sein. Man sollte vielleicht versuchen, das einfach ein bisschen zu differenzieren. Und wie gesagt, klar, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet, ist es auch schwer, sich da in die Szenerie des anderen reinzudenken. Und ich kann da auch absolut jeden nachvollziehen. Ja. Selbst ja auch als ambitionierter Athlet, der sagt so, hey Leute, es gibt so viele da draußen, die das sich wünschen und die auch, genau, die auch nie die Option haben werden, ja, das schaffen zu können. Also die, ja, davon träumen, aber gleichzeitig wissen, es wird immer ein unerfüllter Traum bleiben, ja, die einfach das dann ungerecht finden. Aber
ja, gut. Wir haben es ja bei uns, als wir das Thema bei uns aufgekommen ist, gestern ist ja auch so eine kleine Diskussion bei uns in der Redaktion ausgebrannt.
Weil, genau.
Einerseits gibt es das Thema, andererseits gibt es aber auch das Thema Sponsorenplätze oder auch gewisse Herren, die über eine Militärwertung da an den Start gehen können. Ich finde, das sind dann halt andere Fässer, die man, ja, aufmacht und, ja, bei denen man, finde ich, viel, viel mehr diskutieren kann. Muss das wirklich sein? Also
genau, also das finde ich nämlich auch. Also ich denke, es ist was anderes, wenn das so ein Vitamin-B-Startplatz ist, wo jemand dann einfach davon profitiert, ja, dass er gute Beziehungen hat, weil er Sponsor ist von einer Veranstaltung oder, genau, jemanden kennt, der jemanden kennt.
Ja.
Das sehe ich ähnlich, weil davon profitiert niemand, nur derjenige, der starten darf.
Richtig.
Und es anders nicht geschafft hätte.
Ja.
Gut, wer sich dann noch über irgendeine Wertung qualifiziert, die es dann gibt, bestätigt das ja irgendwie noch durch eine sportliche Leistung, weil er dann nun mal innerhalb der Quali-Plätze liegt, ganz egal, was man jetzt von der Wertung halten mag oder wie die aus dem Boden gestampft wurde oder wie auch immer.
Ja.
Aber das finde ich auch. Also so geschenkte Startplätze, die es dann ja teilweise gibt, was man auch immer mal wieder mitbekommt, das finde ich auch, davon hat auch niemanden was, das ist halt wirklich nur geschenkt.
Ja.
Das ist eine einseitige Sache. Dann haben wir auch diskutiert über Promi-Startplätze,
ja, richtig.
Ja. Die es immer mal wieder gibt, wo die jährliche NBC-Dokumentation, die es am Ende des Jahres gibt, meistens eine gute Stunde, das allerdings auch so macht, dass sie die Geschichte begleiten. Und da finde ich nämlich wieder, das kann man dann... Das hat
wieder einen Mehrwert für den Sport.
Genau, das, ja, kann man auch nämlich machen, weil, ja, das ist echt dann, da kommt am Ende was Cooles bei raus. Also jeder, der die Dokus der vergangenen Jahre gesehen hat, weiß zum Beispiel, ich kenne den Namen jetzt gerade nicht, von dem NFL-Spieler, der noch nie vorher irgendwie Ausdauersport gemacht hat, der von Paula Newby-Fraser trainiert wurde, ja, als Personal Coach sozusagen, und dann für den Wettkampf fit gemacht wurde. Das hat NBC begleitet, die Vorbereitung, das Training, den Wettkampf selbst. Und das ist dann halt wirklich unterhaltsam. Und
ja, vor allen Dingen, wenn das Prominente sind, die ja, genau, auch eine gewisse Strahlkraft haben nach außen. Das trägt den Sport ja auch wieder in ganz andere Kreise und macht den Sport wieder,
genau,
in ganz anderen Ecken bekannt.
Und da muss ich nämlich auch gerade sagen, das ist wieder das, wie wir es am Anfang auch schon eingeordnet haben. Das ist so eine Win-Win-Situation, weil, ja, genau, am Ende profitiert der Sport davon und, ja, die Aufmerksamkeit,
genau,
weil, ja, sich das einfach in, wie du schon gesagt hast, ganz anderen Kreisen dann bewegt und Leute darauf aufmerksam werden, die vielleicht davor nicht zugeguckt hätten. Und Ja, also das finde ich nämlich dann auch, solange man das begleitet und nicht nur sagt, hier, du bist prominent, du kannst starten, sondern da irgendwie was draus macht, weil das ist ja dann auch nur mal eine Gelegenheit und eine Chance, die man dann aufmacht, finde ich das auch völlig legitim. Aber genau, ja, so viel dazu.
Ja.
Dann haben wir jetzt auch unsere Gedanken dazu geordnet, nachdem wir ja gestern auch noch mit unserem Chefredakteur zusammen, mit Nils,
diskutiert
haben. Ja, also ich denke,
wir sind da. Ihr könnt euch ja auch gerne dazu äußern. Also was ist eure Meinung dazu? Wie seht ihr das Thema? Ist das ein absolutes No-Go? Oder sagt ihr auch, ja, ist förderlich für den Sport, deswegen ist das okay?
Genau, also sind wir auch immer gespannt. Kommentiert das gern oder schreibt uns eine Mail oder einen Kommentar.
Ja.
Ihr erreicht uns ja auf allen gängigen Plattformen, wo ihr jetzt auch den Podcast hören könnt oder bei Facebook, bei Instagram per Mail, auf der Website. So viel dazu.
Ja.
Wir werden das auch mal verfolgen für die Zukunft, ob es nächstes Jahr wieder Plätze gibt. Ja. Und ja,
ich spare schon mal.
Also für 2020 wird das vielleicht nicht reichen. Nee, aber wenn man das so überschlägt, also wir haben auch gerade schon gesagt, da gingen auch Startplätze schon für mehr als $50,000 weg, mal 5, lass es dann im Schnitt irgendwie 30.000 sein oder 30 bis 40.000, das ist schon Geld, was da zusammenkommt. Das ist schon
eine schöne Summe, die am Ende da
zusammenkommt,
ja.
Ja, ja, das muss man der Sache ja auch lassen.
Ja.
Genau.
Ja, dann hast du noch eine Studie herausgekramt, die du mir gestern auf den Schreibtisch gelegt hast, zu dem Thema Medikamente. Was ja eines ist, was, glaube ich, jeden von uns, ob jetzt im Alltag oder kurz vorm Wettkampf oder auch während des Wettkampfes betrifft. Ja, und diese Studie befasst sich so ein bisschen mit dem Bewusstsein für Nebenwirkungen und allgemein auch mit dem Umgang mit Arzneimitteln. Es war ein Münchner Unternehmen, die diese Studie repräsentativ in Auftrag gegeben haben. Und ja, eine der Quintessenzen quasi war, dass nur 19% der befragten Leute am Ende, bevor sie irgendwas einnehmen, sich mal den Beilagenzettel in die Hand nehmen und mal gucken, was passiert denn überhaupt.
Genau, also nicht mal ein Fünftel.
Ja.
Genau, also diese Studie ist mir über den Weg gelaufen und ich dachte einfach, das wäre insofern interessant, weil das ist ja, oder der Umgang mit Medikamenten, sei es jetzt irgendwie für Schnupfen oder Erkältung oder Kopfschmerzen oder was weiß ich, was es da alles gibt, betrifft ja eigentlich jeden im Alltag, aber auch gerade im Sport und auch Richtung Doping und all so eine Geschichten und was darf man nehmen und was nicht, ist es ja immer wieder omnipräsent, dieses Thema. Und ich fand den Kontrast einfach sehr interessant, als ich mir das dann angeguckt habe. Und wie du gerade schon gesagt hast, es ist nicht mal ein Fünftel der Leute, die sich vor der Einnahme darüber informieren, was das Ganze eigentlich mit dir machen kann, wenn du halt einfach, wenn Nebenwirkungen auftreten.
Ja.
Aber hingegen 70% der Befragten haben ihre Sorge vor möglichen Nebenwirkungen geäußert.
Das ist also eine komische Ambivalenz.
Genau, also ich habe Angst davor, aber ich beschäftige mich nicht damit.
Ja.
Und der Ursprung der Studie oder der Gedanke dahinter war einfach, das mal zu untersuchen, weil man natürlich wissen wollte, wie ist im Durchschnitt der Umgang damit in Deutschland. Und ich finde, also ich habe dann halt selbst mal, das ist ja ganz häufig so, wenn man sowas liest, selbst mal reflektiert bei mir, wie es so ist. Und ich muss sagen, ich falle auch so ein bisschen in die Kategorie, weil der Aufhänger von der ganzen Studie war, dass die meisten Leute schon mal unter Nebenwirkungen gelitten haben, aber es eigentlich gar nicht entweder bemerkt haben oder darauf reagiert haben, sondern das war dann einfach so, ach, ein bisschen Unwohlbefinden, aber haben es dann halt nicht darauf geschoben, sondern irgendwie einfach ignoriert oder einfach abgewartet. Kann ja mal
vorkommen, so.
Genau, ja. Und ja, muss ich auch ehrlich sagen, das ist bin zum Glück in der Lage, ich nehme nicht gerne irgendwie Medikamente, wenn es mir so irgendwie Kopfschmerzen oder sonst irgendwie, ich bin dann eher so einer, ich trinke viel und lege mich hin und hoffe, dass es nach dem Schlafen dann besser geht.
Ja.
Aber selbst wenn, irgendwie so Kopfschmerztablette oder auch irgendwie Halstabletten oder sowas, meistens bleibt mir sowieso keine Wahl, außer das dann zu nehmen.
Ja.
Und ich bin dann auch, weil ich mache mir dann immer so die Gedanken, es sind nie irgendwelche gefährlichen Medikamente oder sonst irgendwie, die ich nehme, denke ich mir so, selbst wenn ich da jetzt raufgucke und ich weiß, unter Umständen könnte, also da geht es ja jetzt auch nicht um die Inhaltsstoffe, sondern auch nur um die Risiken, dann denke ich mir, also das wird jetzt nicht dazu führen, dass ich es nicht nehme, dass ich weiß, ich könnte davon, also Übelkeit oder so, das wird mich jetzt nicht so abschrecken, dass ich sage, ach, ich ignoriere dann die Schmerzen einfach und halte das dann so aus. Aber ich mache dann auch nicht den Zettel auf und lese mir die 10 Sachen durch, die eventuell sein könnten. Ja. Ich bin dann auch so einer, so wird, also so plump gesagt, wird schon gut gehen. Und wenn es mir schlecht geht, dann muss ich schauen, woher das kommen kann. Und wenn es daher kommt, dann darauf reagieren. Aber dazu muss man halt auch sagen, man ist ja auch immer ein Teil von seiner eigenen Erfahrung. Und ich habe damit bisher halt auch noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also null. Ja. Und das ist ja bei den meisten Sachen so, auch wenn das nicht der Idealfall ist. Das geht ja meistens so lange gut, bis mal irgendwas ist. Und bis man halt wirklich mal irgendwie, was weiß ich, Kopfschmerzen oder Erbrechen oder sonst irgendwie hat. Ja. Aber ich habe mich da halt auch so ein bisschen drin wiedererkannt tatsächlich. Also
ich glaube, also bei manchen Sachen ist es halt, ich glaube, so diese, wie du schon gesagt hast, diese typische Ibuprofen, die man sich reinschmeißt, wenn man Kopfschmerzen hat. Oder aber auch so, um wieder in vielleicht so ein bisschen in den Bereich Sport zurückzukommen. Keine Ahnung, ich habe die Knieschmerzen und ich schmeiß mir vom Wettkampf halt vielleicht dann doch 2 Ibu rein, um auf der Laufstrecke nicht stehen zu bleiben.
Der allergrößte Blödsinn, das muss man, glaube ich, also dabei, viele wissen das sicherlich, aber jeder, der nur ansatzweise mit dem Gedanken spielt, sowas mal zu machen, weil er dann Schmerzen hat, lass den Wettkampf ausfallen. Also, bevor man so einen Schwachsinn macht, das ist halt, ich habe mir das auch immer wieder sagen lassen, ich selbst habe es noch nicht erlebt, aber gerade so im hinteren Feld bei großen Marathonveranstaltungen soll man dann ja immer so diese aufgerissenen Tablettenpackungen irgendwo noch liegen sehen von den Leuten, die dann meinen, das müssen sie machen oder das bringt noch mal was.
Ja.
Also ich glaube, das fällt echt so ein bisschen in das Raster. Die kennen ihre Trainingsintensitäten nicht und wissen nicht, was sie trainieren sollen und sind kaum gut vorbereitet, aber der Meinung,
dieses Projekt muss ich jetzt schaffen.
Genau. Ja. Einmal so und halt auch irgendwie so ein bisschen. Ja, das, ich meine, das ist so riskant, wenn man sich damit mal beschäftigt.
Ja.
Und das ist nun wirklich nichts, was man dann irgendwie so aus Leichtsinn machen sollte. Ach, das wird schon was bringen, macht ja Sinn, Schmerzmittel und Schmerzen, ach, ja, also da lohnt es sich auf jeden Fall, mal ein bisschen genauer hinzugucken. Ja. Und die Gesundheit ist sicherlich nichts, mit dem man irgendwie spielen sollte.
Nee, definitiv nicht.
Von daher, ja, aber es war für mich nur interessant zu sehen, dass es offensichtlich vielen so geht, weil gerade wenn man in die Apotheke geht und bei mir ist dann eher so, das Einzige, womit ich mich dann identifizieren kann, ist, ich bin erkältet und ich habe dann echt irgendwie Schmerzen und Rachen entzündet oder so und ich gehe hin und ich schildere, was ich habe und dann kriege ich ja meistens was in die Hand gedrückt. Dann
vertraue ich da ja.
Genau, und das, ja genau, darauf wollte ich nämlich auch hinaus, das ist auch nämlich der Hauptgrund, warum ich mich dann abseits davon erstmal nicht damit beschäftige, außer später tritt irgendwas auf, weil wenn mir das in die Hand gedrückt wird und ich sage, ich bin der und der und normalerweise so und so und hab die und die Schmerzen, ich bekomme was und in dem Moment, das ist ja meistens beim Arzt, du bist ja darauf angewiesen, erstmal der ganzen Sache zu vertrauen und da bin ich auch dann jemand, das tue ich dann auch in dem Fall. Wenn ich dann den Eindruck habe, okay, die Person weiß selbst nicht so richtig, was sie mir geben soll und das ist so ein bisschen schwammig, dann wäre ich da sicherlich auch unsicher, aber wie gesagt, ich habe damit noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, von daher kann ich es ein Stück weit auch verstehen, auch wenn das natürlich irgendwie, ja guck mal, das ist witzig, weil wir würden die Studie an sich oder die Zahlen
ganz gut repräsentieren.
Ja, also wir erkennen uns darin wieder, obwohl wir beide gleichzeitig sagen würden, das ist ja irgendwie komisch, das passt ja eigentlich gar nicht zusammen, weil wir fallen offensichtlich beide genau in dieses Raster. Ja, also kann jeder mal drüber nachdenken, wie es euch da draußen geht. Hören wir auch gerne eure Meinung. Also seid ihr da sehr, sehr penibel und immer jemand, da kenne ich nämlich auch, der penibel ist ja fast schon abwertend, aber einfach jemand, der dann nochmal den Beipackzettel nimmt und schaut, okay, was genau kann das denn jetzt irgendwie, wenn ich darauf schlecht reagiere, mit sich bringen? Welche Risiken stecken da drin? Und nochmal ganz sorgsam alles anschaut? Oder ist das auch so, wenn der Arzt das sagt oder der Apotheker?
Ja, oder
dann,
auch das Thema Wechselwirkung, ne? Also
einerseits,
ob ich mir jetzt bei der Schmerztablette die Flasche Bier am Abend gönne oder nicht, oder ob ich 2 Medikamente gleichzeitig nehmen muss, weil es dann doch irgendwie ein bisschen schlimmer geworden ist. Da können, glaube ich, dann auch ganz, ganz schnell Dinge passieren, die dann nicht mehr harmlos sind. Und
ja, und was bei der ganzen Sache auch noch interessant ist, dass lediglich 24% von den Befragten den Beipackzettel lesen, wenn es sich um verschreibungspflichtige Medikamente handelt. Und da,
das macht halt keinen Unterschied zu den 19, ne? Also das ist, und
das ist
verschreibungspflichtig oder nicht, macht er dann doch schon nochmal einen riesen
Unterschied. Genau, und da wollte ich nämlich gerade auch sagen, da hatte ich, glaube ich, so 2-3 Mal, wenn ich mich die letzten Jahre zurückerinnere, den Fall, da habe ich auch wirklich hingeguckt.
Ja.
Weil ich ganz genau wusste dann, also ich habe dann für mich auch dieses Bewusstsein so, okay, das hat einen Grund, warum das verschreibungspflichtig ist. Und das muss wirklich was sein, was jetzt auf meine Symptome irgendwie zutrifft, damit der Arzt meint, das wäre eine gute Idee, mir das zu verschreiben. Mhm. Und das gucke ich mir dann auch nochmal an, weil ich habe dann auch einen anderen Respekt irgendwie davor. Weil man auch ganz genau weiß, das ist jetzt nichts, was ich einfach so in der Apotheke kriegen würde.
Also wie ist das Thema Antibiotikum? Also ich muss sagen, ich bin da in Sachen Erkältung, man hört es vielleicht noch so ein bisschen, irgendwie immer relativ schnell gebeutelt und bei mir schlägt es immer total auf die Mandeln. Die sind dann auch immer dick und entzündet. Und da hilft leider in letzter Zeit, leider Gottes, immer eigentlich nur noch das Antibiotikum, damit das Ganze wieder abheilt. Und das ist dann echt so eine Sache, wo ich auch in den letzten Jahren schon schlechtere Erfahrungen gemacht habe, weil dann tatsächlich Nebenwirkungen bei mir auch aufgetreten sind. Wo ich dann ganz genau hinschaue und sage, hey, okay, was macht das eigentlich mit mir?
Ja. 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 Also wie gesagt, da geht es mir dann auch anders.
Ja,
so irgendwie so bei den paar Hustentabletten und so, da nicht. Aber wenn ich dann, ist zum Glück nicht häufig so, aber da war es das eine und das andere Mal auch so, dass es, sobald es verschreibungspflichtig ist, habe ich dann auch genauer hingeguckt.
Ja. Ja. Aber du bist fit, ne? Und auch fit fürs Wochenende.
Um was, die für eine, Überleitung was, zu schaffen. Was für eine Überleitung. ja, genau. Ich starte am Wochenende in Heilbronn.
Ja.
Deutsche Meisterschaften, Mitteldistanz. In der, ich glaube, es müsste ja in der jüngsten Altersklasse, die es gibt, als Age-Grouper. Genau, ja, ich kann nicht klagen. Also ich hatte ja in den letzten 10 Tagen 2 Landesmeisterschaften im Laufen allerdings. Einige wissen vielleicht, ich komme ja so ein bisschen vom Laufen. Ist mit Abstand meine stärkste Disziplin. 10 Kilometer habe ich ja eine neue Bestzeit aufgestellt. 31:35 bin Vize-Landesmeister geworden. 10 Kilometer Straße. Und jetzt am vergangenen Wochenende war es dann eigentlich mein letzter harter Trainingstag vor Heilbronn. 8 Tage vor dem Wettkampf. Es war am Samstag. Morgens Radintervalle und dann war Halbmarathon, Landesmeisterschaften. Habe ich ein bisschen überraschend gewonnen, tatsächlich. Bin 1:11 gelaufen. Und,
Glückwunsch nochmal auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich habe schon zu den Kollegen immer jetzt gesagt, eigentlich kannst du montags morgens ins Büro kommen und dem Müller einfach mal immer die Hand geben und gratulieren, weil irgendwas hat er sowieso wieder gewonnen.
Ich wäre ganz rot, zum Glück machen wir kein Video.
Und bin mal gespannt, ob das dann nächste Woche auch so sein wird.
Oh ja, das ist ja noch immer mal ein anderes Kaliber. Also um jetzt auch auf das Informative zu kommen und so ein bisschen weg von meiner Persönlichkeit. Jetzt schaffe ich die Überleitung. Genau, es wurden nämlich auch schon Rundmails geschrieben, dass in der vergangenen Woche oder na, jetzt in dieser Woche eigentlich nur 14,5 Grad waren. Aber es soll geschwommen werden. Und jeder, der schon mal unter ähnlichen Bedingungen im Wasser war mit einem Neo und sich da auch länger als eine halbe Stunde aufhalten musste oder hoffentlich dann knapp eine halbe Stunde. der weiß, das ist schon echt eine ambitionierte Aktion. Also ich bin wirklich gespannt, wie weit das noch ansteigen wird fürs Wochenende und was das für den Rennverlauf bedeutet. Weil ich bin ja auch jemand, habe ich auch schon öfter hier gesagt, ich kann überhaupt nicht mit Kälte.
Ja.
Ich muss auch echt noch sehen, dass ich mir eine Neoprenkappe organisiert bekomme. An der Stelle, falls jemand in Heilbronn ist und eine Neokappe überhaupt, kontaktiert mich doch gerne oder schreibt mir direkt oder falls noch jemand in Hamburg ist, der mir eine leihen kann. An dieser Stelle. Genau, weil ich glaube, das wird richtig, richtig kalt.
Wie sind denn sonst so die Vorhersagen fürs Wochenende?
Ja, eigentlich ganz okay. Ja. Und es sollte jetzt in den Tagen davor auch noch ein bisschen wärmer sein. Und einige meinten auch schon, das erwärmt sich dann auch relativ schnell. Mhm. Aber ich bin ganz ehrlich, ob 14,5 Grad oder 16,5, es macht einen Unterschied, aber es ist trotzdem kalt.
Ja.
Und also ich weiß nicht, inwieweit das einen Einfluss hat. Da muss man sicherlich gucken, dass man eventuell sogar am Anfang auf dem Rad Handschuhe mitnimmt oder so.
Ja.
Weil ich kann mir wirklich vorstellen, wenn man danach, ich war vor 3 Wochen im Freiwasser. Und viele kennen sicherlich das Phänomen, wenn es so kalt ist, irgendwann beim Armzug, beim Kraulen, knickt dann die Hand so weg, weil das dann so kalt ist, dass man einfach die kann nicht mehr gerade, du hast keinen Druck mehr darin, die klappt so ab.
Ja.
Und wenn das dann schon im Wasser der Fall ist, dann aufs Rad zu steigen, wenn du schon relativ durch...
Die ersten Kilometer richtig hart.
Ja, genau. Und also unter T-Shirt und Handschuhe habe ich eingepackt. Von daher schauen wir mal. Es könnte ganz interessant werden. Und gerade schon erwähnt, deutsche Meisterschaften natürlich nicht nur für die Leute wie mich, die in den Altersklassen starten, sondern viel relevanter auch für die Profis. Und ja, dementsprechend sieht auch das Starterfeld aus.
Ja, genau. Kienle, Clavel, Dreiz, Scheldinger, Angert, Pochon, Kutny und Reichel. Also das ist die Creme de la Creme auf jeden Fall schon auch jetzt wieder nach den letzten Wochen wieder versammelt.
Ja, natürlich jetzt nicht für alle, die du gesagt hast, die deutsche Meisterschaft relevant, nee, genau, aber klar. Es geht ja auch natürlich bei einem großen Challenge-Rennen immer um die Gesamtwertung.
Ja.
Und ich würde auch sagen, da können wir uns auf ein paar ja, packende Duelle gefasst machen. Also jetzt gerade bei Maurice Clavel, der ich glaube dieses Jahr auch noch keine Mitteldistanz gemacht hat, sondern nur eine Langdistanz.
Ja,
der auch bei The Championship starten wird, genauso wie Sebastian Kienle und Florian Angert.
Ja.
Wahrscheinlich jetzt auch noch mal zwei Wochen davor so ein Test auf hohem Niveau. Aber tendenziell ist sicherlich bei vielen oder zumindest bei Sebastian Kienle,
der hat ja schon das erste große Highlight.
Genau, das hat Sebastian Kienle ja immer so ausgegeben. Das ist für ihn das erste große Saisonziel. Von daher wird das sicherlich auch spannend. Ist ja eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke auf dem Rad.
Ja.
Mit vielen Höhenmetern und mit Abfahrten. Von daher sind wir mal gespannt, wer sich da den Meistertitel holen kann. Und bei den Frauen läuft sicherlich vieles auf ein Duell hinaus zwischen Laura Philipp und Daniela Bleimel.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, die beiden werden sich um den Sieg da nichts schenken, auf jeden Fall.
Nee.
Ja. Ja, und das Wochenende geht eigentlich genauso weiter, wie das letzte aufgehört hat. Also wir haben in Barcelona dann auch schon wieder den nächsten Wettkampf, wo genauso die internationale Prominenz dann am Start ist. Also wenn man da auf die Starterliste guckt mit Bata Nuz, David McNamee, Anthony Costes, Per van Vlerken, also da geht es genauso weiter. Da wird auch sicherlich das ein oder andere spannende Duell zu erwarten sein.
Genau, nicht so ein ganz prominenter Sieg sicherlich wie in den beiden Vorjahren, haben ja Javier Gomez gewonnen und Jan Frodeno.
Ja.
Aber in der breiten Masse auch, wie du gerade schon gesagt hast, sicherlich ein Wettkampf, wo einige noch die 73 WM-Quali für Nizza sichern wollen, die noch nicht qualifiziert sind. Aber auch gerade an der Anzahl der Starter sieht man immer wieder, dass das ein Wettkampf ist, der sehr beliebt ist und bei dem viele mitmischen.
Ja.
Bei den Männern sind es roundabout 40 Starter. Ja. Und
Jan van Berkel sehe ich gerade auch noch auf der Liste.
Ja, genau. Ja. Also das ist schon wieder vielversprechend.
Ja.
Bei den Frauen steht hier noch eine deutsche Starterin unter einem falschen Namen drin. Anja Beranek, jetzt Anja Ippach.
Ja. Dafür auf Platz 1 gelistet.
Also genau.
Quasi als Frauenstart Nummer 1.
Ja, in dem Fall Nummer 50.
Ja.
Alexandra Tondeur auch mit dabei, Tine Deckers mit dabei, Laura Siddle mit dabei, Yvonne van Vlerken, Svenja Tös. Von daher auch wieder zwei deutsche Athletinnen, die sicherlich ums Podium mitkämpfen können.
Ja, genau. Ja, ja, und um den Blick aufs Wochenende abzurunden, 73 in Chattanooga gibt es auch noch. Da weiß ich jetzt, weißt du, wer da?
Ja, also das ist aus deutscher Sicht nicht so interessant.
Ja.
Beispielsweise Matt Hansen am Start.
Ja.
Also ich glaube tatsächlich, es gibt, müsste mir jetzt aus dem Fenster sehen, keinen einzigen deutschen Profi-Starter.
Mhm.
Können wir mal im Nachgang gucken, wie es dann ausgegangen ist. Also sind ein paar Leute dabei, aber nicht in einer breiten Masse, so wie wir sie jetzt vorher bei den beiden Mitteldistanzrennen beispielsweise hatten und auch nicht aus deutscher Sicht.
Mm. Nee, aber ich glaube, viel interessanter geht dann wieder der Blick wieder in den Osten nach Yokohama, wo es am Wochenende wieder auf der Kurzdistanz rund geht, aber so richtig.
Ja, ja. Das ist wieder, ich habe ja auch schon mal gesagt, es hat so ein bisschen den Eindruck jetzt gerade, wo es langsam aber sicher Richtung Olympische Spiele 2020 in Tokio geht, ist jedes WTS-Rennen einmal umkämpft die Qualifikation, um die Punkte und auch so ein bisschen als Einschätzung der Konkurrenz, weil große Änderungen werden jetzt nicht mehr gemacht. Es ist eigentlich mehr oder weniger klar, welche Nation welche Athleten
schicken werden.
Aber wer zumindest zur engeren Auswahl zählt. Man guckt sich die Konkurrenten an, wer ist wie drauf und jeder weiß, es ist jetzt eigentlich nicht mehr viel Zeit. Also es kommt dann echt erschreckend schnell auf einen zu, weil diesen August ist auch schon das Test-Event auf dem Kurs in Tokio. Und von daher, das ist ja jetzt auch schon immer sehr, sehr akribisch, so wie sich da vorbereitet wird. Es sind ja nur, acht Rennen in der Saison. Von daher, so viel bleibt dann nicht mehr übrig jetzt.
Ja.
Ja, und eigentlich verhält es sich jetzt in Yokohama so wie auch schon in Bermuda.
Ja.
Die einzigen zwei Athleten von den richtigen, ja, sag ich mal, Topstars.
Genau, man braucht eigentlich nicht alle aufzählen, die da sind, sondern es gibt eigentlich nur zwei, die fehlen.
Genau, das sind Alistair Brownlee und Richard Murray, der
jetzt
im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada ist und mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und jetzt, glaube ich, erstmal alles dran setzt, ordentlich wieder ins Training zurückzufinden und an die alte Form anzuknüpfen, damit er da wieder konkurrenzfähig auch um Sieg und um Podium sich wieder an die Startlinie stellen kann.
Ja,
ja, genau. Aber vielleicht, um es aus deutscher Sicht noch einmal zu sagen, du hast es vorhin schon einmal fallen lassen.
Ja, genau.
Bei den Männern am Start Jonas Schomburg und Valentin Wernz. Von daher schauen wir mal, was man von denen erwarten kann. Das war ja jetzt auch so ein bisschen, gerade auch Jonas Schomburg, ist ja so ein kleines bisschen untergegangen bei dem Resultat in Madrid von Justus Nieschlag und Lasse Lües, auch immerhin Neunter geworden nach dem Reisestress aus Bermuda. Wir haben drüber gesprochen. Jetzt wieder nach Yokohama. Und schauen wir mal, was man da erwarten kann. Auch Valentin Wernz ist ja jetzt das erste Mal beim WTS-Rennen dieses Jahr mit dabei.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon mal ein WTS-Rennen gemacht hat.
Ja.
Das hätte ich jetzt nachgucken müssen. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß aber, dass das hört. Von daher, sorry, dass ich das an der Stelle nicht weiß. Bin ich mir gerade nicht sicher. Bevor ich was Falsches sage, ich weiß einfach nicht. Aber dieses Jahr auf jeden Fall das erste WTS-Rennen. Und also mit dem Trend, den er seit einigen Wochen und Monaten gezeigt hat, auch spannend abzuwarten, wie er sich jetzt in der obersten Liga präsentieren wird.
Ja. Was meinst du, ist das so realistisch? Ist der Blick in die Top 10? Kann man den wagen? Ja, oder?
Ich hätte es eher Top 20, vielleicht Top 15.
Okay.
Wenn es auf eine Laufentscheidung ankommt, schätze ich ihn echt schon richtig stark ein.
Ja.
Ist ja so ein bisschen das Gegenstück zu Jonas Schomburg, bei dem es dann eher, wie man auch Bermuda gesehen hat, der es dann drauf anlegt, möglichst noch mit Vorsprung vom Rad zu kommen oder in der ersten Gruppe, falls es geteilte Gruppen gibt, mitzufahren, aber dann tendenziell eher schwächer läuft. Ist bei Valentin Wernz sicherlich anders. Es kommt natürlich immer aufs Rennszenario drauf an.
Ja, klar,
also da kann ja wirklich so viel immer passieren. Aber ja, was auch sicherlich spannend wird, ist jetzt der nächste Auftritt von Javier Gomez, nachdem er jetzt gezeigt hat, dass man ihn auf gar keinen Fall auf der Kurzdistanz abschreiben sollte.
Ja,
ja, da ich weiß nicht, wollen wir irgendwas tippen? Wollen wir Sieger tippen? Sieger und Siegerin?
Ja, sag mal was an.
Ja, ich sag Javier Gomez.
Dann sag ich Vincent Lewis.
Ja, okay. Ja, genau. machen wir mit den Frauen weiter. Genau, aus deutscher Sicht eine Starterin, schon gesagt, Laura Lindemann. Und ansonsten, ja, eigentlich auch weiterhin fehlt Flora Duffy.
Ja.
Aber sonst auch eigentlich alles mit dabei, was Rang und Namen hat. Also gerade auch Großbritannien wieder stark aufgestellt mit Non Stanford, Georgia Taylor Brown, Jessica Learmonth. Das ist echt wieder, ja, da viele Athletinnen dabei, die um Sieg mitkämpfen können und ums Podium.
Ja,
also wollen wir uns auch hier auf irgendwas festlegen?
Boah, das finde ich schwer.
Ich mache mal den Anfang.
Ja.
Ich glaube, das wird jetzt das WTS-Triple von den ersten drei Rennen und ich sage, Katie Seferis gewinnt auch in Yokohama.
Ja. Ich glaube, dem kann ich nichts entgegensetzen.
Ach komm, jetzt hättest du ergänzen müssen. Nein, Laura Lindemann.
Aber nee, ich glaube, Laura Lindemann hat da wirklich gute Chancen. Also, dass wir da auch, also ich glaube, dass da eine Top 10 nicht unrealistisch sein könnte.
Das ist, glaube ich, auch zu tief gegriffen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie Top 5 vielleicht sogar Podium macht. Also wenn das da alles gut läuft, ich glaube, die ist wirklich gut in Form, hat jetzt auch Selbstvertrauen getankt mit zwei Siegen, auch wenn es, wie gesagt, nicht WTS war. Aber ja, mit ein bisschen Glück traue ich der auf jeden Fall schon mindestens eine Top-5-Platzierung zu.
Ja. Wir sind gespannt.
Wir sind recht gespannt, ja.
Genau.
Ja gut, bei den Frauen ist er jetzt...
ja, da hast du ja schon gewonnen.
Weniger spannend. Das wird ja entweder wir gewinnen beide oder wir verlieren beide. Man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. so viel zur Vorschau aus Wochenende. Damit sind wir mit den Rennen durch. Ja, wir haben noch eine Trainingseinheit der Woche und einen Kommentar der Woche. das war bezogen auf den Kommentar der Woche haben wir entnommen vom Vorbericht von Ironman 73 PD in Frankreich, wo Andy Böcherer letztendlich auch gewonnen hat. Da war nämlich die Frage, ich glaube, den Teaser hast du geschrieben, Frage in die Runde, so ob Andreas Böcherer sein Vorjahressieg wiederholen kann, nachdem er ja ein Buschütten Zweiter geworden ist, und hat einer mit einem Augenzwinkern geschrieben, alles ist möglich, wenn Frodo nicht da ist.
Klingt natürlich ein bisschen böse, aber muss man natürlich sagen, klar, also wenn ein Frodeno da jetzt am Start gewesen wäre, wäre auch der Sieg für Böcherer in Frankreich ähnlich wie in Buschütten nicht der gleiche und nicht so einfach zu erreichen gewesen.
Also, ja, klar, also das ist ja die große Frage, die ja damit auch so ein bisschen aufgemacht wird. Ist Jan Frodeno trotz des langen Ausfalls direkt wieder das Maß der Dinge? Ich glaube, das wird man erst wieder sagen können.
Wenn es wirklich auf Mittel- und Langdistanz geht.
Ja, wenn er jetzt vielleicht im Kraichgau startet, wird das sicherlich ein Fingerzeig, auch im Vergleich zum Vorjahr mit seinen Zeiten, aber auch mit der Konkurrenzsituation dort, wo er sich befindet. Von daher, das muss man, glaube ich, erstmal abwarten. Die Zeichen stehen natürlich gut, da muss man mal ganz ehrlich sein. Also das sah in Buschütten schon gut aus, und auch in dem Interview, was du ja geführt hast, in der Triathlon 170, die wir heute
fertig gehabt,
abgegeben haben, die jetzt in den Druck geht, die man ab morgen schon digital erhalten kann.
Richtig.
In unserer App beispielsweise.
Ein paar Tagen dann.
Genau.
Für unsere Abonnenten und noch ein paar Tage später dann für die Leute am Kiosk.
Genau, nächsten Mittwoch.
Ja.
Können wir schon vorwegnehmen, großes Frodeno-Interview, wo er auch gesagt hat, natürlich sind die großen Ziele die gleichen. Er will jedes Rennen gewinnen. Und wenn er an Start geht, dann gibt es kein anderes Ziel. Es gibt keine Trainingswettkämpfe bei ihm. Von daher, das ist eine klare Ansage. Und das denke ich nämlich auch, dass es so kommen wird dieses Jahr. Wer die großen Rennen gewinnen will, muss an Jan Frodeno wieder vorbei.
Ja.
Und ja, in erster Linie gilt das natürlich. Was man
so ein bisschen vorwegnehmen kann, also ich will da natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber...
Ist ein langes Interview, von daher so viel kannst du gar nicht sprechen gerade.
Hat er gesagt, dass er einfach auch diese Verletzungsphase, also ich hatte im Vorfeld gedacht, okay, das wäre vielleicht vergleichbar irgendwie mit seinen Tiefphasen irgendwie gewesen, aber er hat diese Phase jetzt nach der 73 WM im letzten Jahr und der Verletzung, hat er anscheinend, so hat er es gesagt, sehr gut weggesteckt und sehr locker weggesteckt auch. Also einerseits mental, weil er meinte, er würde auf sich selbst vertrauen, auch seine Stärke aus den starken Jahren oder auch aus dem starken 2018 wieder zu erlangen oder sogar noch auszubauen.
Ich glaube nämlich, das ist so einer der großen Unterschiede, dass immer, wenn das sonst bei ihm nicht so lief und auch mit Verletzungen, dass es selten eine Situation war, in der er vorher so erfolgreich gewesen ist. Weil er ist jetzt quasi abgetreten mit der Verletzung nach einem Ergebnis, was wahrscheinlich
eine seiner größten Leistungen
auf der 73-Distanz mehr oder weniger in dem oder gerade bei dem Starterfeld noch mit Javier Gomez und Alistair Brown, die seinesgleichen sucht.
Ja.
Und eine Leistung, die so aussagekräftig war und so dominant und stark, dass er danach gesagt hat, wahrscheinlich, also es wäre, denke ich, anders gelaufen, wenn er vor Hawaii verletzt gewesen wäre und er hätte nur Platz 4 bei der 73 WM erreicht.
Ja,
aber das ist wahrscheinlich einfach so vielleicht diese innere Ruhe und Gewissheit, okay, ich habe echt mir bewiesen, was ich kann, ich bin nochmal über mich hinausgewachsen und dann so dieses, okay, ich gebe mir die Zeit, ich regeneriere und wenn ich zurückkomme, dann weiß ich, was ich drauf habe.
Ja.
Das ist natürlich eine eigene Gewissheit, wenn man die mitbringen kann, ist es eine ganz andere Ausgangslage. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es da so mit reingespielt hat.
Ja. Und er meinte, er hätte in der Zeit auch verstärkt nochmal an eigenen Schwächen arbeiten können und hätte da eine Menge herausholen können, einfach für sich aus dieser Zeit.
Ja.
Also dranbleiben, lesen und gespannt sein. Da sind auf jeden Fall noch ein paar sehr interessante Aussagen dabei, die lesenswert sind, ohne zu viel Eigenlob zu verbreiten.
Nee, das kann man dir schon zugestehen. Also Ehre wem Ehre gebührt. Die Einheit der Woche und damit die letzte Kategorie für diesen Dienstag.
Ja.
Von Tyler Mislachuk, Kanadier, Kurzdistanzler, startet auch am Wochenende. Der hat ein Fahrtspiel gemacht, was sehr eindrucksvoll war. Eine halbe Stunde immer im Wechsel, 15 Sekunden on, 15 Sekunden off. Wobei off kann man da, glaube ich, nicht wirklich sagen. Denn für die halbe Stunde hat er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,08 pro Kilometer erreicht, was ja dementsprechend wäre, wenn er das noch eine Minute 20 länger gemacht hätte, von 31,20 auf 10 Kilometer.
Boah.
Im Training mit so kurzen Intervallen als Fahrtspiel. Als ich das gesehen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Das ist schon echt eine Ansage. Also das kann sicherlich da draußen würde ich mal behaupten, kann keiner nachmachen. Ich weiß nicht, wie viele Profis uns jetzt gerade zuhören. aber er ist vielleicht mal eine aufregende Einheit. Ja. Auf jeden Fall so kurze Intervalle, kann ich mir vorstellen, ist sehr, sehr, sehr kurzlebig. Geht schnell rum, immer so eine Einheit, wenn man genau auf die Uhr gucken muss und Anschlag läuft. Also vielleicht mal was zum Ausprobieren. An der Stelle das noch als Anregung mit. Dann sind wir durch für diese Woche.
Jo, genau.
Marvin, ich bedanke mich bei dir.
Ich danke dir.
Und warten wir das Wochenende mit den Rennen ab. Und dann haben wir nächsten Dienstag, denke ich, wieder eine Menge zu berichten. Euch vielen Dank fürs Zuhören, für Feedback und Anregungen, Fragen und Ideen. Könnt ihr uns gerne mal schreiben. Ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann.
Ciao.
Ciao.